Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Tag, Herr Theesen.
Guck mal, da blinkt schon direkt der Rechner vor Freude, dass wir wieder zusammengefunden haben. Ist ein Traum.
Ja, das hast du jetzt sehr wohlwollend ausgedrückt. In dieser Sekunde schließe ich mein Outlook.
Ja, das ist ja ganz witzig, ne? Wir haben ja schon höhere Rückmeldungen bekommen, dass die Zuhörerschaft da ganz aufgeregt ist, weil sie glauben, sie hätten selber eine Mail gekriegt. Also von daher, das ist eigentlich ganz lustig. Thema heute ist, weiß ich gar nicht, ob das so lustig ist, Deindustrialisierung von Deutschland. Stehen wir vor einer Deindustrialisierung? Ja oder nein?
Ist es eine Frage?
Ja.
Ja, wir stehen vor einer Deindustrialisierung.
Woran machst du das fest? Oder woran kann man das festmachen, dass wir dass das so ist?
Also, du weißt, wie ich Sachen immer betrachte. Ich versuche das immer mit einer betriebswirtschaftlichen, unternehmerischen Brille zu sehen. Und es gibt ja in diesen Tagen massenhaft Schlagzeilen zum Thema Deindustrialisierung. Musst du einmal in Google eingeben.
Genau.
Und da gibt es 1000 Meinungen. Bei manchen muss ich schmunzeln, weil das irgendwie so offenbar ist, wie irgendwelche Interessengruppen versuchen, sich Dinge schön zu reden. Für mich persönlich, das ist jetzt aber wirklich meine Meinung, gibt es eigentlich ein relativ klares Instrument, wie man eine Antwort zu dieser Frage herbeiführen kann. Und die orientiert sich erstmal grundsätzlich nicht an der Vergangenheit und an irgendwelchen Vergleichen bezogen auf heute, sondern meiner Meinung nach muss man das mit dem Blick nach vorn beantworten. Und wenn wir vor einer Deindustrialisierung stehen, dann ist der wesentliche Treiber dafür die wirtschaftliche Kraft, die Produktivität, was wir morgen haben. Mhm. Und das misst man halt nun mal am allerbesten an Investitionen, erstens. Also wir gucken uns nicht an, wie hoch irgendwelche Industriebeiträge im Jahr 2015 versus 2023 waren. Auch da wird man rausfinden, die sind heute niedriger als damals.
Ja.
Aber viel wichtiger ist es ja, wie viel Geld nehmen wir heute in die Hand, um sozusagen morgen wirtschaften zu können. Hm. Und das Instrument dafür ist CapEx, Investitionen, die jetzt aus einer vielleicht weniger betriebs- als volkswirtschaftlichen Perspektive, also wir fliegen mit unserem Hubschrauber ein bisschen höher, die Investitionen, die von Ausländern in Deutschland getätigt werden, beziehungsweise die von deutschen Unternehmen in Deutschland getätigt werden. Und das ist tatsächlich ein bisschen beängstigend. Erstens und zweitens muss man sich meiner Meinung nach fragen, woran liegt das? Und da kommen jetzt Themen auf den Tisch, die haben wir in unserem Podcast hier schon ein paar Mal adressiert. Wie bei jeder Investition, die wir machen, also ich nehme immer ganz gern als Beispiel, weil sich das jeder gut vorstellen kann, eine Immobilieninvestition. Das ist für die meisten Leute, glaube ich, sehr plastisch. Das kann sich jeder vorstellen. Ich will ein bisschen Geld anlegen, will eine Eigentumswohnung oder ein Mietshaus mir kaufen. Und dann schaue ich mir natürlich an, wo steht denn das am allerbesten? Steht das dann irgendwo in der sachsen-anhaltinischen Pampa? Da gibt's wunderschöne Pampa. Ich war da schon oft, aber da ist halt nicht so viel wirtschaftliche Prosperität, bedauerlicherweise. Kaufe ich mein Mietshaus dort oder kaufe ich mein Mietshaus lieber im Speckgürtel von München?
Hm.
Und die Dinge, die ich da sozusagen versuche, in meine Betrachtung einzubeziehen, sind zum Beispiel, gibt es da genug zahlungskräftige Mieter heute und auch morgen? Ja? Gibt es da eine Infrastruktur, die für die Mieter auch langfristig attraktiv ist, also eine Infrastruktur im harten, im tangiblen Sinn, aber auch Infrastruktur im weichen Sinn, eine soziokulturelle Infrastruktur beispielsweise. Was kostet der Betrieb einer Immobilie dort und dort? Und das alles würdest du ja in dein Kalkül einbeziehen.
Hm.
Und das Gleiche müssen wir machen, meiner Meinung nach, wenn wir die Deindustrialisierungsfrage bearbeiten wollen. Das Gleiche müssen wir betrachten. Ist es interessant, in Deutschland in eine unternehmerische Investition einzusteigen, weil da musst du dir eben genau die Frage stellen, ist es eine attraktive regulatorische Umgebung? Bezahlt man hier viel oder wenig Steuern? Gibt es hier eine gute oder eine schlechte Infrastruktur? gibt es hier ein gutes Administrationssystem oder vielleicht nicht so ein gutes Administrationssystem? Gibt es hier gute Rohstoffpreise oder überhaupt Preise für Bezüge, die ein Unternehmen hat? Oder sind die eher im internationalen Wettbewerb teurer? Und gibt es hier genug top ausgebildete Fachkräfte oder wird es eher knapper werden in der Zukunft? Und diese ganzen Fragen müssen wir beantworten und dann müssen wir sie mit den Fakten der Investitionen, die hierher zu uns kommen, vergleichen. Und das führt uns, oder zumindest mich, zu der Ansage, die ich eben auf deine Frage gemacht habe. Befinden wir uns im Prozess einer Deindustrialisierung? Ich glaube schon. Wenn man diese ganzen Fragen sich stellt, wird irgendwie schnell ganz klar, dass Deutschland zurzeit einfach nicht top aufgestellt ist. Wir schwimmen noch oben, völlig klar. Ja, uns geht's ja super gut, auch im internationalen Vergleich. Und wir haben ganz viel Speck auf den Rippen, aber es wird halt weniger.
Wie würde ich denn jetzt als Unternehmer oder ich als Unternehmer, wenn ich jetzt entscheide, ich investiere in ein, du hast jetzt zum Beispiel Immobilie, ja, kannst du auch damit einem Unternehmen machen, ich möchte ein Unternehmen kaufen, dann würde ich mir ja wahrscheinlich GUV und die Bilanz angucken, um zu entscheiden, ist das ein gesundes Unternehmen oder habe ich da Risiken, zusätzlich zum Marktumfeld natürlich. Das geht jetzt ja bei dem Staat nicht, weil der Staat ja keine Bilanz aufstellt. Es gibt zwar wahnsinnig viel Zahlen und Berichte und Statistiken, die sämtliche Ministerien und Ämter aufstellen, aber ich sag mal so, der das, was den Staat ausmacht, jetzt in der Bilanz, was haben wir eigentlich an Vermögen, jetzt nicht nur Geld, sondern wirklich eine Infrastruktur, das ist ja systematisch zu erfassen gar nicht so einfach. Oder wie würde man da rangehen?
Nee, Achtung, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Also wenn man ein Unternehmen kauft, dann guckt man im zweiten oder dritten Schritt auch auf die G&V und die Bilanz. Geht davon aus, dass du, wenn du an Bilanz und G&V denkst, an zum Beispiel die Bilanz zum 31.12.2023 denkst.
Genau.
Aber das benutze ich nur zur Verifizierung bestimmter Annahmen. Das muss man so deutlich sagen. Jemand, der ein Unternehmen kauft, und das war ja viele Jahre mein Job, sowas zu betreuen sozusagen, als Berater, der schaut, wenn ich heute ein Unternehmen kaufen will, dann interessiert mich das, was bis heute stattgefunden hat, auch ein kleines bisschen, weil ich mich daran orientiere, wie könnte es vielleicht in der Zukunft laufen. Aber das ist die Kernfrage. Eine Unternehmensbewertung orientiert sich ausschließlich an der Zukunft.
Okay.
Der Unternehmenswert entsteht auf der Basis der Cashflows, die entstehen, wenn ich das Unternehmen gekauft habe. Das ist ja auch das Schwierige an einer Unternehmensberatung. Es ist immer der Blick in die Glaskugel. Das heißt, ich brauche für eine Unternehmensübernahme, für eine solche Akquisition, mache ich immer einen Blick nach vorn. Ich stelle mir einen Businessplan auf und da habe ich bestimmte Erwartungen an den Markt, an Material- und Personalaufwand, an Absatzmärkte und Preissysteme und Zusammenhänge. Und auf dieser Grundlage entwickle ich einen zu erwartenden Cashflow und den zinse ich ab, den diskontiere ich auf den Tag heute, an dem ich die Entscheidung, das Unternehmen zu kaufen oder eben nicht, treffen möchte. Und das, was ich dann mit dem Blick zurück mache, ist, stimmt das eigentlich? Also ich benutze im Prinzip die vergangene G&V nur, um daraus den Blick in die Glaskugel zu ermöglichen. Ich sage, wie wird es ja sich so ähnlich weiterentwickeln, wie es bis heute war? Was muss ich ändern? Ja, dann sage ich, oh, da kommen zwei neue Anbieter auf den Markt. Das heißt, die werden langfristig nicht mehr die schicken Preise erlösen können, die sie bis heute erlöst haben. Das heißt, ich muss oben in meiner Umsatzstatistik irgendwas ein bisschen ändern. Und ich gucke natürlich, wie viel Schulden gibt es schon? Weil die muss ich ja gegebenenfalls mit übernehmen. Aber ansonsten ist es der Blick nach vorn. Und insofern ist deine Frage sehr, sehr gut und klug, weil das ist ja genau, was ich eben auch zum Ausdruck bringen wollte. Die, die in Deutschland investieren oder nicht, die machen genau das Gleiche. Die blicken nach vorn. Und die sagen, okay, wenn ich hier in Deutschland eine Produktionskapazität hinstelle, finde ich genug Mitarbeiter, ist das schick reguliert? Habe ich die ganze Infrastruktur drumherum, die ich brauche? Ist es überhaupt ein interessanter Markt? Ist es ein wachsender, ein stagnierender oder ganz und gar ein schrumpfender Markt? All das sind ja die Überlegungen, die einer Investition immer vorangehen.
Ich meine, wir hatten dieses Thema, wo du jetzt gerade das Thema Schulden hast, hatten wir ja schon mal vor kurzem. Und da haben wir jetzt ja zum Beispiel festgestellt, Deutschland, das war ja das Thema mit der Schuldenbremse, sollte man die lockern. Mhm. Da haben wir jetzt ja festgestellt, also Deutschland ist da ja, wir sind ja Sparfüchse, ne? Ist ja, ja. Also gefühlt sind wir alle Schwaben, wenn wir mal in diesem Klischee bleiben. Wir sind alle die schwäbische Hausfrau, die den Groschen zusammenhält.
Jawohl.
Währenddessen andere Länder, wenn du jetzt sagst, wir gucken in die Zukunft, und da, auch da ist ja dann der Vergleich mit anderen Ländern. Also, ja, ich stimme dir zu. Also wir haben im Moment sowieso schwierige Zeiten, was einfach, ne, vor allen Dingen energiepolitisch aus meiner Sicht sind Fehlentscheidungen getroffen worden. Also diese Abhängigkeit von einem großen Lieferanten, nämlich Russland, was Kohle, Öl und Gas angeht, das war einfach ein Fehler.
Ja, strategischer Fehler gewesen.
Also so wie als Unternehmer wäre das ein Fehler und im schlimmsten Fall, wenn der eine Lieferant wegbricht, aus verschiedenen Gründen, dann rutsche ich im schlimmsten Fall in die Insolvenz. Aber jetzt zum Thema Verschuldung, da sind ja andere Länder wesentlich schlimmer. Also Beispiel Japan, das ist das Land mit der höchsten Staatsverschuldung in Prozent bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt. Und die sind ja, was jetzt so die demografische Entwicklung angeht, ich sag mal 5, vielleicht sogar 10 Jahre weiter als wir. Die haben eine viel stärkere Veralterung der Gesellschaft, ohne dass die auch eine Lösung haben, was das Thema Fachkräfte und so weiter angeht. Das heißt also, wenn wir das Beispiel direkt mal machen, wir sind ja auf gleichem Niveau, Japan und Deutschland, müsste man dann nicht sagen, Japan ist eigentlich auf einem gleich schwierigen Kurs als große und führende Hochindustrienation. Also die würden ja zum Beispiel im weltweiten Vergleich schon mal hinten runterfallen. Wie ist das mit den anderen Ländern? Wenn du musst ja, wenn ich sage, ich will Geld investieren aus ausländischer Großinvestor, picke ich mir das attraktivste Land aus. Und da weiß ich gar nicht, sind wir in dem Vergleich so viel schlechter als auch andere Länder in Europa?
Du guckst ja ganz banale Dinge an. Ja? Also keineswegs banal, aber schnell zu verstehen, in diesem Sinne banal. Wie viel Steuern musst du hier zahlen? Und da sage ich, ja, wir sind schlechter. Hm. Nächste Frage, also das ist für ein Unternehmen und seine Investitionsentscheidung ja hochrelevant. Ja? Hm. Nächste Frage, gibt es hier genug Personal und was kostet das? Sind wir schlechter als viele andere Länder? Ja, das sind ja die Fragen, die ein Unternehmen sich stellt. Die sagen, wie schnell läuft denn hier bei denen ein Genehmigungsprozess? Kann ich da relativ schnell meine Ziele erreichen? Einfach im Hinblick auf eine administrative Abwicklung meiner Begehren. Also da sind wir viel schlechter als viele andere Länder. Ich habe ein ganz plattes Beispiel von einem Freund, der gerade nach Österreich zieht. Das sind jetzt alles nur Themen aus dem Privatumfeld. Ja? Mhm. Aber wenn du mal wüsstest, wie in Österreich Ummeldeverfahren, Baugenehmigungen, Wohnungen, der erzählt, wir lachen uns bei einem Glas Wein kaputt. Eigentlich ist es zum Heulen, aber wir lachen uns zurück kaputt, weil das in Deutschland, da sagt er, das bist du aus Deutschland gar nicht gewohnt, was es da für eine Kultur gibt. Wie auf dem österreichischen Land, wo der hinzieht, die Leute in der Verwaltung dich willkommen heißen und was sie für dich übernehmen und abwickeln in einer Geschwindigkeit, das ist für Deutsche unvorstellbar. Das ist
okay,
das, was es auch gibt. Und wenn das auch nur so ähnlich im unternehmerischen Genehmigungsumfeld ist, dann ist, das ist jetzt ein Einzelbeispiel, dann ist Österreich uns Lichtjahre voraus. Das kann ich aber nicht beurteilen. Ich weiß, Österreich ist uns offensichtlich bei privaten Dingen tatsächlich um Lichtjahre voraus.
Ja.
Vielleicht ist das dann in anderen Genehmigungsbereichen so ähnlich.
Also, ja, ich glaube,
sagen. Und das, klar, aber, und ich weiß, ich will nicht immer alles nur schwarz malen. Deutschland ist ein gutes Land. Ich lebe ja total gerne in Deutschland und ich bin total stolz, was wir für ein tolles Land haben. Aber ich mache mir Sorgen um die Zukunft, weil wir, glaube ich, gerade sichtbar abbauen. Und das vielleicht auch aus einer Erfolgsbesoffenheit und Trägheit heraus. Und in meiner Beratungstätigkeit habe ich so viele Unternehmen kennengelernt, die über Jahrzehnte, die über Generationen richtig Geld verdient haben und über diese Dekaden immer träger und fauler und schlechter geworden sind und von Top-Playern Mittelfeldspieler geworden sind und plötzlich Existenzprobleme hatten. Und das dauert bei einem Staat alles länger, aber ja, ich befürchte, wir befinden uns in einer solchen Spirale.
Ja, aber woran liegt das denn? Also, wir müssen aufpassen, der Staat hat immer noch ganz andere Aufgaben als ein Unternehmen. Das, klar. Deswegen sind die Vergleiche, ich denke, gut, weil man damit wirklich einen guten Blick drauf bekommt, aber ist dann doch nur das halbe Bild. Bei den Unternehmen frage ich mich halt manchmal, klar, ne, du hast das Thema Unternehmensnachfolge, aber dieser Generationenwechsel, der jetzt ja auch laufend passiert, fehlt da dann nicht schon, ne, auch wieder dieser Thema hatten wir auch schon, dieser Generationenkonflikt, dass die nächste Generation bei dem Unternehmen nicht den Drive hat. Ne? Es gibt ja immer so dieses Klischee, ja, die erste Generation gründet das Unternehmen, das zweite, in der zweiten Generation läuft es dann gut weiter und in der dritten Generation geht das Unternehmen pleite. Also, keine Ahnung, ja, wie dieses Klischee herkommt, aber das ist so ein Gefühl. Woran liegt das? Und das kann sich dann natürlich auch auf Deutschland übertragen oder Europa. Ich glaube, ich denke, wenn wir es in Deutschland haben, das gleiche Problem haben unsere europäischen Nachbarn ja genauso. Also.
Ja, ich glaube, da sitzen wir alle in einem ähnlichen Boot zumindest. Diese Problematik wird überall vergleichbar sein. Ja, ich glaube, so ist das. Und ganz ehrlich, Henrik, das beobachten wir beide doch auch, dass wir irgendwie eine Generation teilweise vor uns sitzen haben, die auf eine gewisse Weise ein bisschen gemütlicher geworden ist als früher. Die andere Ansprüche haben und vielleicht auch andere Ziele und Erwartungen. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn ich ganz viele Studis frage, die alle in den öffentlichen Dienst wollen, weil das so schön geregelt ist, wenn man da gut verdient und nicht viel schafft, so sinngemäß.
Ja gut, also
wie kann man denn mit Mitte 20 das als Berufsziel zum Ausdruck bringen? Ja, also weiß ich nicht.
Ja, ich finde das auch immer irritierend. Also muss jetzt nicht jeder den Nobelpreis gewinnen, aber jetzt mit Anfang, Mitte 20 schon zu sagen, ach, eigentlich schneide ich jeden Tag nur einen Zentimeter von meinem Maßband ab. Unsere Maßbänder sind noch recht lang, aber
nicht zu kommen. Ja.
Aber das ist natürlich schon, und man darf nicht vergessen, die Generation wird wahrscheinlich mindestens bis 70 arbeiten müssen. Also selbst unsere 67, da mache ich nochmal ein Fragezeichen dran. Das stimmt. Vielleicht noch ein ganz anderer Punkt. Ich hatte mir auch mal ein paar Zahlen rausgesucht, wie man diese Deindustrialisierung, beziehungsweise den Stand, also wie gesund ist Deutschland? Da gibt es jetzt verschiedene Kennzahlen, also die Hans-Böckler-Stiftung zum Beispiel, auch das Institut für Wirtschaftsforschung in Köln, die also versucht haben, mal zu beziffern, wie groß ist denn jetzt so der Investitionsstau, nennen wir es jetzt mal so, ne? Also, weil das Gefühl ist, also richtig investiert wird nicht, alle Brücken gehen kaputt, Straßen gehen kaputt, die Schulen verfallen. Ist das nur so ein punktueller Eindruck und tatsächlich, keine handfesten Zahlen, sondern es ist immer ein großer Bereich, aber tatsächlich liegen wir zwischen 450 und 500 Milliarden Euro hinterher. Und wenn wir es schaffen wollen, allein die aktuelle Infrastruktur, also Straßen, Brücken, die ganzen Schienen, öffentliche Gebäude, wenn wir die auf den Status quo nur bringen wollen, also Stand der Technik, bräuchten wir in Deutschland zwischen 600 und 800 Milliarden Euro.
Ach, das ist ja absolut.
Und also der Bundeshaushalt sind knapp 500 Milliarden Euro, also wenn man mal ein Gefühl hat, was das für eine Zahl ist. Das ist dann auch ein anderes Thema, glaube ich auch nicht hier für uns, wie dann so diese Föderalismusstruktur in Deutschland ist mit Bund, mit den Ländern und den Kommunen. Dass vor allem die Kommunen ja alles umsetzen müssen, aber gar nicht finanziell ausgestattet werden über entsprechende Steuern und wie dann das Geld auch von Bund auf Land und von den Ländern dann auf die Kommunen übertragen werden kann. Aber wenn man sich mal sagt, wir wollen in den nächsten 10 Jahren es schaffen, den Status quo wiederherzustellen, wir sind auf dem Stand der Dinge, wir haben noch nichts Neues investiert, brauchen wir 60 bis 80 Milliarden Euro pro Jahr.
Ja.
Und da stellt sich die Frage, wo kommt die Kohle her?
Ja, Also da, ich knüpfe nochmal an einen vorangehenden Podcast an. Wenn es Investitionen sind, die unsere wirtschaftliche Kraft für die Zukunft enablen, ja, auf Neudeutsch, dann bitte mit Schulden, klar. Ja, das lohnt sich ja, das zu machen. Ja. Und Deutschland ist ja stark genug, um solche Beträge aufzubringen. Das geht ja alles, ja. Und das ist total wichtig. Da ist die Schuldenbremse nicht brauchbar in meinen Augen. Wir brauchen solche Investitionen, um genau das alles fit zu machen.
Ja, in dem Zuge hatte also, das war der, ich glaube, der Kämmerer aus Oberhausen. Den hatte ich auch in einem Podcast, ich glaube, zur Lage der Nation, ein sehr guter Podcast, der eher so politisch unterwegs ist. Die hatten den mal interviewt. Und Oberhausen ist ja, gehört ja auch zu den ärmsten Städten in Deutschland, nur mal mitten im Ruhrgebiet. Der hatte auch so ein paar Punkte genannt. Also, wohin die Entwicklung im Moment geht, das beobachten wir ja auch bei uns an der Hochschule, an den Hochschulen. Es geht immer weiter weg von einer Grundfinanzierung, dass ich einfach Geld habe und weiß, was passiert, hin zu Förderprogramm. Das heißt, es gibt ein neues Programm, also weiß ich, ne, Elektroladesäulen oder Förderprogramm für Straßenbau und Förderprogramm für Balkon, Solarkraftwerke und so weiter. Und die Kommunen sind dann immer aufgefordert, sich an diesem Programm zu bewerben, also müssen Anträge schreiben, müssen auch die Projektabwicklung machen. So wie wir das auch machen. Und das geht bei uns an der Hochschule oder an den Hochschulen auch immer mehr in die Richtung, dass ich damit dann, zusätzlichen Aufwand erzeuge. Ich muss den Antrag schreiben. Ich brauche auf der Gegenseite jemanden, der diesen Antrag prüft, bewertet. Und dann bei der Umsetzung brauche ich jemanden, der die Mittel abruft. Der Mittelabruf muss geprüft werden. Du musst nochmal einen Antrag schreiben. Du musst Dinge erklären. Es gibt wieder Diskussionen, ob ich die Mittel so verwenden durfte und so weiter. Das heißt, auf beiden Seiten, Fördermittelgeber und Empfänger, produzieren wir einen Wasserkopf, um das Geld von A nach B zu schieben. Ne? Ja. Also das ist ja, also wie du jetzt sagtest, ne, dieser, wenn das in Österreich schneller geht. Denn tatsächlich, und das hat, ist es so, also im öffentlichen Dienst haben wir eigentlich keinen Personalmangel. Auch da ist aber so dieses, ja, war kein Personal. Tatsächlich ist das so. Deutschland hat im weltweiten Vergleich relativ wenig Personal im öffentlichen Dienst. Aber, und es gibt auch keinen Nachweis dafür, dass das Personal eigentlich nicht reicht, sondern wir schaffen uns durch die Mechanismen, und das ist jetzt bei der Energiewende, sieht man es ja live, ne, die Anträge auf Ladesäule, die ich zu Hause installieren kann, oder Batteriespeicher, oder. Das ist immer ein Förderprogramm. Warum? Weil das natürlich politisch viel sexier ist, als wenn ich einfach Geld verteile und Grundfinanziere. Mhm. Mit dem Förderprogramm kriege ich immer ein schönes Pressefoto. Und also auch da sicherlich ein bisschen böse polemisch, aber damit kann ich natürlich jetzt als politischer Vertreter mich in ein viel besseres Licht drücken. Ich sage, ich habe hier ein neues Förderprogramm, ich kann damit viel besser steuern. Heißt aber auch, dass auf allen Ebenen, egal ob Kommune, Land, Bund, erzeuge ich damit natürlich Aufwand auf beiden Seiten. Und das macht die Sache natürlich dann ineffizient.
Teuer. Ineffizient und teuer, richtig.
Ne, und das ist, weil die Leute dann weniger, ich weiß nicht, ob die Österreicher das dann besser machen oder jetzt dann in der Kommune da besser organisiert sind. Wobei da natürlich trotzdem die Frage bleibt, wo kommt das Geld dafür her? Denn das geht ja eigentlich nur über Steuern. Denn das sind ja die Einnahmen, oder? Wie, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt die 60 bis 80 Milliarden pro Jahr irgendwo herholen, die hat der Bundeshaushalt nicht. Und mehr sparen können wir ja auch nicht.
Also, ich sag das jetzt mal ganz simpel und platt, ja. Aber die Idee einer Investition ist ja, dass du damit einen Effizienzgewinn erwirtschaftest, dass du damit irgendwas sozusagen initiierst, eine neue industrielle Entwicklung oder Ansiedlung, ja. Und all das produziert ja Steuern, die nachher geeignet sind, um die dafür aufgenommenen Mittel auch wieder zurückzuführen. Das ist die Idee von jeder Investition. Ja. Das muss irgendwas sein, was nachher eine wertschöpfende Wirkung entfaltet, die vorher nicht da war vor der Investition und die geeignet ist, diese sozusagen die Schulden, die daraus entstehen, die Zinsen und die Tilgungen, die dafür zu erbringen sind, zu alimentieren. Das ist ja logisch. Das funktioniert ja auch. Das ist, das ist genau die Definition einer guten Investition nachher. Ja?
Und interessanterweise, wenn wir bei diesen, also die Investitionen aus den letzten Jahren uns mal angucken, in die Infrastruktur, denn auch das Thema haben wir schon gehabt, weil als Hochtechnologieland müssen wir in Bildung investieren, also brauchen wir gute Schulen und gute Hochschulen, um hochqualifizierte Arbeitskräfte zu schaffen. Also da schließt jetzt ja das Handwerk gar nicht aus. Also auch da brauche ich eine gute Ausbildung in einer Berufsschule, damit die jungen Menschen dann sagen, boah, hier habe ich richtig was gelernt, jetzt in die Hände gespuckt. Und tatsächlich ist es so, auch von den vom Statistischen Bundesamt gibt es ja die sogenannte Nettoinvestitionsquote. Die beschreibt die Investition des Staates in Bezug zur Wirtschaftsleistung und davon abgezogen wird der Wertverlust der Infrastruktur, also quasi die Abschreibung in die Gebäude. Und da sieht man, dass wir tatsächlich seit Mitte der 90er Jahre netto bei null sind.
Ja.
Wir kommen von 3% aus den 70er Jahren und dann sind wir kontinuierlich über zwei Jahrzehnte auf 0,5% runter und seit Mitte der 90er Jahre sind wir bei 0%. Ja. Das heißt also, wir investieren tatsächlich nicht mehr und da ist auch, also darf sich keine Partei ausnehmen, weil alle schon mal den Hebel in der Hand hatten.
Richtig. Absolut. Ja.
Aber woran liegt das denn, dass die das nicht in den Griff kriegen?
Also, wir kommen vom eigentlichen Thema weg. Ich frage dich nämlich gleich auch noch was. Achtung, aber ich glaube, das ist ja oft, also ich versuche viel, oder nicht versuche, ich für mich beantworte ich ganz viel mit der These, dass die Politik bei uns viel zu kurzfristig ist. Es geht ja immer nur um die Stimmen für die nächste Wahl einzusammeln. Nichts ist langfristig und strategisch irgendwie bei uns geplant. Und immer geht es um Parteiproporz. Und ich glaube, das sind die Probleme. Die hauen das Geld dann halt raus, nicht für die dringend notwendigen Investitionen in Schulen und Hochschulen, sondern in irgendwelche Programme, die bei bestimmten Generationen vermeintlich viele Stimmen erzeugen. Und das ist das Problem. Ja, das wird ja ganz oft bei uns in einen völlig überbordenden Sozialstaat geknallt. Mit dem Ergebnis, dass die Leute vielleicht sozusagen satt und sauber sind und auch ordentlich brav die Stimme abgeben. Aber das ist ja überhaupt nicht bis morgen gedacht. Und das ist das Problem. Das muss ich sagen, da hat ja der lustige Geselle in Buenos Aires, von dem kann man ja mal halten, was man will, aber der hat ein paar ganz gute Grundideen zu dem Thema. Das muss man sich tatsächlich mal angucken. Der bringt ein paar Thesen auf den Tisch, die sind absolut nachvollziehbar und vernünftig.
Ja, der ist natürlich jetzt absolut
der krass. Der ist ganz crazy. Ohne Frage. Also. Ja, ohne Frage. Aber ich glaube, da sind für uns schon viele Inspirationen dabei, über die man mal ernsthaft
nachdenkt. Naja, genau. Wie kriegt man die übertragen, ohne jetzt den Sozialstaat völlig aus den Angeln zu heben? Denn, also jetzt, ich sag mal so, diese Sozialstrukturen, wie wir sie im amerikanischen Raum haben, willst du ja auch nicht. Ne? Also völlig ohne Sicherheit. Das ist ja auch eine ganz andere Kultur in den USA zum Beispiel. Ne?
Und die Leute sind über Generationen an bestimmte Systeme gewöhnt. Ja? Das kann man ja nicht von heute auf morgen umschalten. Ja? Aber ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen an einen kühleren Wind gewöhnen.
Ja gut, irgendwann wird der Markt halt auch es erfordern. Ja. Ne? Sonst. Ja,
absolut, das wird schnell gehen. Aber Henrik, ich wollte dich auch noch fragen. Du hast mich nämlich eingangs gefragt, glaubst du denn, dass es in Deutschland eine Deindustrialisierung gibt?
Du merkst, ich zögere, weil ich sagen muss, jein. Also, ja, wir sind auf jeden Fall im Moment in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Lage und also nicht nur Deutschland, auch Europa, aber selbst mit den europäischen Nachbarn, wir tun uns im Moment am schwersten. Das zeigen auch die nackten Zahlen. Und wir kommen auch nicht so richtig aus dem Quark. Auf der anderen Seite muss ich sagen, nein, denn im Moment, also jetzt die Sicht auf die Energiepolitik, da ist in den vergangenen Jahren ganz viel falsch entschieden worden. Und jetzt völlig unabhängig mal von meiner eher regenerativen Energiesystembrille, sondern, also aus meiner Sicht, das oberste Ziel muss es auch in Deutschland sein, Erreichung unserer Klimaschutzziele. Nicht nur Deutschland, Europa, weltweit. Und dazu müssen wir unser Energiesystem transformieren. Damit haben wir in Deutschland angefangen, vor 15 Jahren, dann ist es ein bisschen eingeschlafen und jetzt nimmt es wieder Tempo auf. Spüren jetzt gerade noch die Auswirkungen des Ukraine-Russland-Krieges mit den verteuerten Energiekosten. Wobei auch diese ganzen Diskussionen mit hohen Strompreisen und so weiter, wenn man da mal auf die Zahlen aktuell guckt, ist das auch alles nicht mehr so. Das ist im Moment, trägt sich populistisch aus meiner Sicht noch. Ich glaube nur, wenn wir dieses Tal der Tränen überschritten haben oder durchschritten haben, das heißt, wir schaffen es, unser Energiesystem völlig zu dekarbonisieren, dann werden wir so einen globalen Wettbewerbsvorteil haben, weil wir dann einfach viel unabhängiger sind von Öl, Gas, Kohlepreisen, dass dann die Länder sagen, boah, Kacke, hätten wir da mal viel früher angefangen. Also Beispiel jetzt Deutschland, Frankreich. Ich glaube, aktuell sagen alle, oh, die Franzosen mit ihrem Kernenergiestrom und jetzt kaufen wir den, der ist so günstig und wir sind wieder Strombettler geworden. Ja, ist richtig. Sehe ich jetzt auch völlig unkritisch. Aber ich glaube, in 10 oder in 15 Jahren werden wir viel, viel besser dastehen als die Franzosen, weil die mich bis dahin keine Kernkraft mehr haben werden oder deutlich weniger, weil die Dinger einfach alle kaputt sind. Mhm. Und dann werden die Franzosen sagen, boah, hätten wir mal. Denn dann werden die das Problem haben, was wir jetzt gerade haben. Das ist jetzt nur Energiepolitik.
Ich verstehe dich total. Ich weiß genau, was du meinst. Und 50-50 unterschreibe ich das alles. Ich glaube aber eben, es ist eine Wette. Kann top funktionieren, dann sind wir echt die Gewinner und alle gucken neidvoll auf das, was die Deutschen dann hingestellt haben und dann sind wir vielleicht das internationale Musterbeispiel für die technologische Transformation in irgendein neues Zeitalter. Ja. Aber das birgt natürlich auch die Gefahr, wenn das nicht ganz so gut klappt, wie wir uns das alle erhoffen und vorstellen, dann sind wir die Loser.
Genau.
Das ist ambivalent, finde ich. Also, das kann top laufen, das kann aber auch ziemlich schlecht für uns.
Genau, also kann in die Hose gehen. Aus Sicht der Energiepolitik sage ich, wir sind auf dem richtigen Weg. Also auch da, klar, die Chinesen sind viel schneller als wir. Die Amerikaner haben auch große Investitionsprogramme in die Erneuerbaren und die ticken ja noch marktliberaler als wir. Aber ich bin der Meinung, und du merkst ja, die politische Diskussion wird ja getrieben durch hohe Energiepreise. Wir werden künftig geringere Energiepreise haben. Wenn die Leute alle auf Wärmepumpen, Elektroautos, klar, die Dinger sind schweineteuer. Und die Chinesen werden vielleicht den Markt fluten. Und die deutschen Automobilhersteller, haben wir auch schon mal diskutiert, kommen nicht so richtig aus dem Quark. Es muss viel digitaler werden. Aber ich glaube, wir sind da weit vorne. Und wenn wir es als Hochtechnologieland schaffen, diese Transformation, da muss man, glaube ich, aber auch mal mutiger sein und nicht sagen, oh, das ist aber alles schwierig. Weil mir fehlt immer so dieses deutsche Unternehmertum, wir spucken jetzt mal in die Hände und los geht's. Das vermisse ich total. Alle sagen immer nur, scheiß System, alles Kacke hier. Ich weiß nicht. Also diese Grundhaltung, ich glaube, der Deutsche ist aber auch eher pessimistisch, nicht so optimistisch. Aber wenn wir das schaffen und zeigen können, es klappt und wir kommen da durch diese schwierige Zeit, dann die europäischen Nachbarn müssen auch mitziehen, so ist es nicht. Aber ich glaube, dann sind wir im Vergleich auf Jahre wieder vorne und können dann dieses Know-how ins Ausland verkaufen. Denn das ist ja unsere Stärke, wenn wir unsere Technologie, unser Wissen ins Ausland verkaufen und dort helfen können, das umzusetzen. Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen, wenn wir jetzt aber nicht die nächsten Jahre verschlafen.
Ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich hoffe auch, dass wir es schaffen. Ich habe aber ein bisschen Respekt davor, falls da was schief geht, weil das wird schon, ich glaube, solche Transformationsprozesse, die müssen behutsam laufen. Und manchmal habe ich den Eindruck, da kann man unterschiedliche Meinung sein. Vielleicht ist es auch gut, es gibt bestimmt viele, die sagen, nee, behutsam ist schwierig, sondern das muss einen lauten Knall geben und dann gibt's Druck, etwas schnell und mit Karacho zu ändern. Aber ich befürchte halt so ein bisschen, wenn das zu schnell geht und dass einfach die Dinge wie das ja heute teilweise korportiert wird, verlagert werden und woanders im alten Modus weitergehen und wir stehen am Rand und sind nicht dabei. Und genau, ja. Kaufen dann aber trotzdem im Prinzip nicht oder kaufen die billigen Produkte, die im Ausland dann produziert wurden.
Ja, genau, genau. Ja, klar, meine, diese Verlagerungseffekte, ja. Wobei auch das, also ist dann eher volkswirtschaftlich ja vielleicht wieder sogar smart, wenn wir das dann so machen. Wobei bei den Emissionen ist es nochmal ein anderes Thema. Also ich gebe dir auch vollkommen recht, das ist kitzlig und was mir dann auch Sorgen bereitet, ist, wenn die Basis, also die Infrastrukturbasis nicht passt, dann wird es natürlich schwierig, wenn du auf schwacher Substanz darauf aufbauen willst. Andererseits durch diese Transformation, glaube ich, wird auch viel Neues entstehen und dann ja, also wird das klappen, denn wir haben schon so viele Krisen erlebt. Also, was ich immer gerne mache, ist, also zum Beispiel im Spiegel, mal in den Archivausgaben aus den 70er und 80er Jahren zu gucken, als wir die großen Wirtschaftskrisen hatten. Mhm. Und die Argumente, die Drohszenarien, die kannst du fast eins zu eins auf heute übertragen.
Ach, das ist ja interessant.
Ja, das also, ist mal bewusst. Also, kann ich wirklich nur mal empfehlen, also eine Ölkrise in den 70ern, hohe Arbeitslosigkeit, im Prinzip, wenn du die Kurve nochmal anlegst, sieht das sehr ähnlich aus. Klar, natürlich andere Bevölkerungsstruktur gehabt, aber es hilft immer mal, den Blick zurückzuwerfen, auch wenn du, wie du richtig sagst, ne, der Blick zurück sagt nichts über die Zukunft aus. Aber auch da wurde quasi ne, das Ende des Abendlandes heraufbeschworen und wir sind sehr gut aus diesen Krisen herausgekommen, weil wir uns dann doch irgendwann mal zusammengerauft haben und gesagt haben, so, jetzt aber, wir können es besser. Und ich glaube, und dann sind wir wahrscheinlich auch am Ende der Folge, wir schaffen das, wenn wir wollen und vielleicht ein bisschen mutig sind. Dann kriegen wir das hin. Wenn wir aber alle sagen, boah, alles doof und alles schwierig und warten wir mal ab, dann ist der Zug abgefahren.
Ja, also ich unterschreibe das. Wir brauchen die Can-Do-Attitüde, die ich sowieso eigentlich immer habe in meinem Leben. Ja.
Genau.
Nee, also das und das brauchen wir auch als Land.
Ich denke auch. Und dann, wenn man dann noch mal ein paar fähige Menschen an der Spitze hat, die nicht nur populistisch glauben, irgendwie Blödsinn zu sagen, sondern wirklich auch Lösungen haben. Auch da gibt's in den Reihen der politischen Vertretung auch ein paar fähige Köpfe neben vielen, wo ich denke, ja, andere Berufszweig wäre vielleicht auch ganz schlau gewesen. Aber da sollte man, da können wir ja dieses und nächstes Jahr für sorgen, dass das dann so wird. Und ich glaube, auch da hat die Politik mittlerweile verstanden, wir müssen was tun. Es werden halt nur unpopuläre Entscheidungen. Die müssen getroffen werden und die kosten kurzfristig Wählerstimmen. Ist so. Aber
ja, so ist es. Ja.
Dann denke ich, am Ende des Tages kommen wir ins gelobte Land. So ist es. Wir kriegen das nicht halt und gar nicht vielleicht auch nur auf Deutschland bezogen, sondern wirklich auf Europa bezogen, dass wir es in Europa wieder hinbekommen. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt.
Ja, hoffentlich.
Das wird ein gutes Schlusswort. Also, wir machen wieder Hoffnung und jetzt an die Zuhörerschaft, ne, wie gesagt, in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt, neue deutsche Welle und dann liegt es an uns allen. Amen. Predigt beendet. Prima, alles klar. Christian, dann besten Dank für die Diskussion. Es sind ja noch ein paar weitere Fragen, ja, auch aus der Zuhörerschaft noch reingekommen, aber wir haben noch Themen wieder für die nächsten jetzt noch 98 Folgen, bis wir die nächste große Runde voll haben. Von daher vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke an dich und bis bald. Tschüss.
Ciao. In der nächsten Woche sprechen wir im zweiten Teil unserer Reihe zur Verkehrswende über HVO, also hydrierte Pflanzenöle als weitere Alternative zur klimaneutralen Versorgung von Verbrennungsmotoren. Ist das eine Lösung, nachdem wir ja letzte Woche die E-Fuels hatten? Da also die Frage, wie sieht es jetzt mit Pflanzenreststoffen aus? Können wir die nutzen, um klimaneutral uns fortzubewegen im Individualverkehr? In zwei Wochen dann die nächste Folge gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.